Herzlich willkommen zu Forum, dem Veranstaltungspodcast der Bibliothek des Konservatismus. Sie hören heute Die Bergung – Zurüstungen für eine konservative Ästhetik, eine Buchvorstellung mit Kai Hammermeister, aufgezeichnet am 28. Januar 2026 in der Bibliothek des Konservatismus. Begrüßung Sebastian Krockenberger.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in der Bibliothek des Konservatismus. Heute Abend zu unserer Buchvorstellung mit Kai Hammermeister. Er wird sein Buch vorstellen, Die Bergung, Zurüstungen für eine konservative Ästhetik. Viele beklagen die politische Krise in unserem Land, doch Professor Hammermeister setzt tiefer an. Ihm geht es nicht um politische Lösungen. Er ist der Ansicht, dass erst die vorpolitischen Voraussetzungen gepflegt und geschaffen werden müssen. Und die Kunst hat dabei für ihn eine Schlüsselfunktion. Kunst schafft Voraussetzungen für politisches Handeln. Kunst ist ein Mittel, über den sich die Menschen verständigen können. Kunst schafft auch Verbindung zu Gott. Kunst setzt sozusagen den kognitiven Rahmen, in dem sich die Einzelnen bewegen können, zur Gemeinschaft finden und ihr politisches Zusammenspiel entwickeln können. Dabei greift Hammermeister Ansätze auf von Stefan George, Martin Heidegger und Platon. Kurz ein paar Worte zur Person. Professor Dr. Kai Hammermeister, geboren 1967 in Göttingen, studierte Philosophie, Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und Rhetorik an der Universität Tübingen, unter anderem bei Walter Jens und Manfred Frank. 1995 promovierte er an der Universität von Virginia bei Richard Rorty, dem amerikanischen Philosoph, und war anschließend dort Lehrbeauftragter. Von 1998 bis 2015 war er Professor für Philosophie und Literaturwissenschaften an der Ohio State Universität in Columbus, Ohio in den Vereinigten Staaten, und zusätzlich absolvierte er eine psychoanalytische Ausbildung in New York City. Auch ist er Heilpraktiker für Psychotherapie, seit 2016 mit eigener Praxis in Berlin. Herr Professor Hammermeister, Sie haben das Wort.
Guten Abend, ich freue mich hier zu sein, obwohl es mit Bucheinführung so seine Schwierigkeiten hat, weil man sie eigentlich nicht dem Autor überlassen sollte. Der Autor hat ja nach bestem Wissen und Gewissen das gesagt, was er sagen wollte, und verbessern kann man das hinterher nur noch schwerlich, sollte man vielleicht auch gar nicht versuchen. Deswegen, was ich heute Abend vorhabe, ist ein bisschen über das Vorher und das Nachher zu sprechen. Das Vorher, das, was zu diesem Buch geführt hat, und das Nachher, was sich daraus ergibt. Und dieses Motiv des Vorher und Nachher, das wird dann auch noch mal auftauchen, wenn es um das Verhältnis von Ästhetik und Politik geht. Also wenn ich ein kleines bisschen dann doch über das Buch spreche. Vor allen Dingen das Nachher liegt mir am Herzen, weil das nachher ein neues Buchprojekt ist. Und ein neues Buchprojekt können Sie noch beeinflussen. Das heißt, jetzt im Gespräch kann ich noch lernen und kann Dinge noch verändern. Da möchte ich Sie also einladen zu ein bisschen gemeinsamem Philosophieren. Die Frühromantiker nannten das Symphilosophieren, gemeinsam denken. Und ich halte das für interessanter als nur noch eine Wiederholung dessen, was ich in dem Buch geschrieben habe. Ich werde dann auch vielleicht ein oder zwei Seiten des Textes vorlesen. gar nicht so sehr, weil ich ihnen das nicht zutraue, das selber zu können, aber weil die Viva Vox, die lebende Stimme, doch eine Dimension dem Text noch hinzufügt, die ich ganz interessant finde, wenn ich selber als Leser den Autor gehört habe. Also das ist so ein bisschen mein Plan für den Abend, und dann sind Sie auch eingeladen, natürlich ins Gespräch einzutreten über diesen Text oder über das, was als neues Projekt im Raum steht. Was hat zu diesem Buch denn geführt? Es gibt da drei Stränge, die zusammenkamen und verwoben wurden in diesen Text. Der erste Strang ist das lang anhaltende Interesse an der philosophischen Ästhetik. Das begann schon zur Schulzeit in der Philosophie AG, in der wir uns in einem Halbjahr mit diesem Thema Ästhetik beschäftigten, und setzte sich dann in den Studienjahren fort und wurde so eine meiner wissenschaftlichen Spezialisierungen, über die ich auch mehrere Bücher und zahlreiche Aufsätze geschrieben habe. Meist aber kommentierend, also die reiche Tradition kommentierend. Und es war immer dann der Reiz da, vielleicht doch noch ein kleines bisschen etwas Eigenes sagen zu können. Und das wirkte so im Untergrund als eine Herausforderung, der ich mich biografisch noch stellen musste. Das zweite ist meine therapeutische Arbeit. Das heißt, ich sitze Tag für Tag mit Menschen zusammen, die in Momenten der Krise sich fragen, wie sie das retten können, was ihnen am Herzen liegt. Und diese Frage verschiebt sich dann schnell ins etwas Grundsätzlichere. Ist das, was mir am Herzen liegt, denn überhaupt rettenswert? Ist das die richtige Hierarchie von Werten, mit der ich da lebe? Also von der therapeutischen Frage ist der Übergang zum Allgemeinen und damit zur philosophischen Frage eigentlich fließend. Aber dieser Impuls war ungeheuer wichtig. Ja? Was lohnt es sich zu retten? Der dritte Strang, der eine Rolle spielte, war eine philosophische Intuition, die sich im Laufe des Schreibens verdeutlichte und die jetzt ein Anschlussprojekt gebiert. Diese philosophische Intuition ist folgende, und da wird es jetzt, glaube ich, für Sie an diesem Ort ganz interessant. Die Intuition ist, dass der Begriff des Konservativen philosophisch völlig unterbestimmt ist. Und das hat einen Grund. Dieser Grund ist, dass von der Philosophie her gesehen das Konservative immer in der praktischen Philosophie verortet worden ist. Und diejenigen von Ihnen, die sich in der Philosophie so ein bisschen auskennen, da gibt es lauter Unterabteilungen, wie in der Medizin auch oder in der Juristerei. Und eine große Zweiteilung in der Philosophie ist die zwischen theoretischer und praktischer Philosophie. So werden auch Lehrstühle besetzt an unseren Instituten. Und was man über das Konservative in der Philosophie gesagt hat, war eben bislang, und bitte korrigieren Sie mich, falls Sie andere Einsichten haben, beschränkt auf die praktische Philosophie. Das ist also vorrangig natürlich die politische Philosophie, im etwas geringeren Maße die Ethik. Ja? Da ist das Konservative verortet worden. Und ich halte das für ungenügend. Ich halte das für ungenügend aus dem Grunde, weil es philosophisch gesehen dann bei Behauptungen bleibt. Also das, was man erreichen kann, bleibt, wie die griechische Philosophie jetzt sagen würde, Doxa. Und kann keinen Anspruch erheben auf Aletheia, auf Wahrheit. Es bleibt Meinung, es bleibt Setzung. Das heißt nicht, dass diese Setzungen oder diese Meinungen falsch sind. Aber es bleibt eben in diesem Bereich. Und es wird damit stärker angreifbar als notwendig. Ich will mal einen Vergleich ziehen, historisch, zum Sozialismus, den man viel stärker rezipieren müsste, als das auch im konservativen Lager geschieht. Der Sozialismus war politisch nicht besonders wirkungsmächtig in seinen Anfängen. Die Anfänge des Sozialismus, das ist der utopische Sozialismus in Frankreich und in England. Vor allen Dingen von Winfried Owen und dann von Fourier und Saint-Simon. Ja? Politisch hielt sich die Wirkungsmächtigkeit in Grenzen. Und der Sozialismus nahm Fahrt auf und wurde zur politischen Macht eigentlich erst mit dem marxistischen Sozialismus. Und Engels schaut im Jahre 1880 einmal zurück und schreibt einen sehr berühmten Aufsatz, die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. Und er erklärt, dass dieser Übergang von der Utopie, also vom ethischen Postulat zur Wissenschaft, natürlich von Marx geleistet wurde. Und er wurde geleistet in dem Moment, in dem der Sozialismus sich ankoppelte an die theoretische Philosophie. In dem Moment, als der Sozialismus eine Parallele entdeckt hat zwischen politischer Entwicklung und Entwicklung der Realität, also der historischen Dialektik. Ja, die Marx natürlich von Hegel übernahm und dann ins Materialistische umwendet. Aber in diesem Moment nahm der Sozialismus politisch Fahrt auf. Wenn es doch eine so wirkungsmächtige Kombination war, warum hat es nicht geklappt? Ich würde antworten, es war die falsche Ontologie, derer man sich da bedient hat. Also das, was man ausgespäht hatte, nämlich den Drang der Realität nach vorne hin auf einen geschichtlichen Endzustand, das lässt sich so nicht halten. Aber es war bis zuletzt wirklich die Hoffnung der sozialistischen Bewegung, die heute theoretisch eigentlich nicht mehr weitestgehend, nicht mehr sehr interessant ist, soweit ich das überblicken kann. Aber wenn Sie schauen, was haben Adorno, was haben Georg Lukács, was haben Ernst Bloch am Ende ihres Lebens gemacht? Sie haben Ontologien geschrieben. Ja, alle drei. Sie haben Ontologien geschrieben. Und warum? Weil das historische Subjekt der sozialistischen Hoffnung verschwunden war, das Proletariat. Ja, das Proletariat war verschwunden. Das war die große Krise des Marxismus im 20. Jahrhundert. Und man musste versuchen, das sozialistische Denken zu retten. Und diese drei haben eben den letzten Ausweg gesehen darin, eben wieder eine Ontologie zu entwerfen, wo man sagen konnte, nein, es ist die Realität. Die Realität drängt von sich aus, ohne dass wir letztlich ein historisch handelndes Subjekt brauchen. Diese Realität drängt von sich aus hin auf die Verwirklichung des sozialistischen Reiches und oder der sozialistischen Vorstufe zum Kommunismus, der dann die Endstufe darstellt. Also da wird dieser Brückenschlag hergestellt zur theoretischen Philosophie. Und das hat sehr lange Zeit, also ein gutes Jahrhundert hat das sehr, sehr gut geklappt. Die Konservativen haben das nie versucht. Die Konservativen sind in ihrer praktischen Ecke geblieben. Und ich denke, das ist philosophisch riskant, weil es eben unter anderem dazu führt, dass auch die konservative Landschaft und wenn man es auch nur beschränkt auf die parteipolitische Landschaft ein intellektuelles Vakuum ist, ja, also das was parteipolitisch sich konservativ nennt, ist eigentlich ein intellektuelles Vakuum von den Parteiprogrammen her. Da muss man, also es gibt da auch keine Alternative zu. Ja? Die ist genauso inhaltsleer. Das muss politisch nicht unbedingt schadhaft sein. Aber ich glaube, auf lange Sicht gesehen schon. Ich würde vorschlagen, eine Ontologie dem entgegenzustellen des Beharrens. Also nicht eine Ontologie der Bewegung, nicht eine Ontologie, die ein dialektisches nach vorne streben beinhaltet, sondern die das Beharren in den Vordergrund stellt. Und diese Figur des Beharrens, das soll das nächste Buch werden. So, ganz kurz. Ja, also das ist das Nachher, oder auf das es zusteuern wird. Aus diesen drei Strängen, also dieser philosophischen Intuition, der therapeutischen Arbeit und der eigenen Arbeit mit der Ästhetik, ist dann dieses Buch geworden. Die Bergung, Lorenz hat mir das gerade gesagt, ah ja, Heidegger, Sie nehmen da den Begriff von Heidegger, und der taucht natürlich bei Heidegger sehr, sehr häufig auf, als ich ihn selber hervorgeholt habe, war es mir gar nicht bewusst, wie sehr Heidegger da auch mitarbeitet. Und er ist auch nicht deckungsgleich. Also das, was ich mit der Bergung meine, deckt sich nicht unbedingt mit dem, was Heidegger davor hat. Das ist aber gar nicht so wichtig. Die Bergung, also diese konservative Ästhetik, die ich da versuche, oder die ersten Schritte, das sind Zurüstungen, ja, es sind erste Erkundungen, es sind Vorbereitungen. Das hat nicht den Anspruch, jetzt eine konservative Ästhetik zu sein. Das sind 100 und ein paar Seiten. Das kann so ein Bändchen nicht leisten, sondern es sind eben Spähtrupps, die ich aussende in dieses Gebiet. Und die Erkundung anstellen sollen. Es geht in dem Buch philosophisch um zweierlei. Es geht zum einen darum, gefährdete Bereiche zu entdecken und zu schauen, wie in dieser Gefährdung sich ästhetisch vielleicht eine Rettung, eine Bergung gestalten könnte. Es geht aber auch darum, die Kunst und diese Ästhetik ist zu einem sehr großen Teil, also nicht ausschließlich, es gibt ein Kapitel zum Thema Erde, dass eigentlich der Versuch ist, so eine kleine ökologische Ästhetik auch zu skizzieren. Aber zum großen Teil geht es um Philosophie der Kunst. Es geht eben darum, auch eine Abgrenzung zwischen der Kunst und der Politik vorzunehmen, ohne die Interaktion und die Brückenschläge leugnen zu müssen, aber eben näher zu bestimmen, wie dieses Verhältnis zwischen Kunst und Politik aussehen könnte. Und da geht es mir auch wieder um ein Vorher und ein Nachher. Also ich sage, dass die Kunst philosophische, politisches Handeln vorbereiten kann. Und die Kunst kann dann auch wieder politische Taten oder die Resultate politischer Taten bergen. Sie kann sie, also ich erkläre das in dem Buch am Beispiel des Staates und sage, die Bergung, die findet dann statt in den Symbolen einer staatlichen Ordnung, der Flagge, der Hymne. Also diese Bergung im Nachhinein findet statt. Und die politische Tat kann vorbereitet werden durch die Kunst. Die Kunst selbst als politisches Handeln zu begreifen oder von der Kunst zu erwarten, dass sie ein staatsgründender Akt wird, das hieße, die Kunst in etwas hineinzuzwängen, wo sie nicht hineingehört. Ja. Was sie sehr gut leistet, ist die Bergung von Dingen, die uns wichtig sind und die bedroht sind. Und das sind dann die einzelnen Kapitel, die ich vorschlage. Die sind nicht erschöpfend. Bedroht, das wissen wir alle, ist noch sehr viel mehr. Es hätte noch andere Kapitel geben können. Also eine Erweiterung ist möglich. Vielleicht kommt in der zweiten Auflage ein Kapitel hinzu oder ein zweites, obwohl mir im Moment nichts einfällt, aber Sie können mir ja sagen, das hat mir gefehlt. Das müsste unbedingt rein. Also die jetzt da sind, da geht es die Dinge. Ich nennen Sie bewusst die Dinge und nicht Gegenstände oder Objekte. Also das Verschwinden der Dinge, das gewünscht ist, ja, das von der Konsumgesellschaft gewünscht ist, dass die Dinge verschwinden und damit auch die Verankerung, die unser Leben in der Dingwelt erfährt, gelöst wird und verschwindet. Und um dem entgegenzutreten, ist es notwendig, die Dinge zu bergen in der Kunst. Es geht um, wie ich eben sagte, die Erde als Naturganzes, die natürlich bedroht ist von der Zerstörung. Und die erst einmal in den Blick gelangen muss, als Gefährdetes. Das kann die Kunst sehr gut leisten. Es geht dann um den Menschen selbst. Es geht um die Sprache des Menschen. Es geht zuletzt um das Heilige. Und da schlägt die Bergung um. Ich weiß nicht, diejenigen von Ihnen, die das Buch gelesen haben, die haben diese Wolte am Schluss sicher bemerkt, dass die Kunst vom Bergenden zum Geborgenen wird und dass die Kunst sich selber bergen lässt. Ja, also das gegenüber dem Heiligen natürlich das Bergen aufgegeben wird und man sich selber bergen lässt. Und dass das auch wichtig ist, ja. Also Sie merken auch die Erotik in dieser Bewegung, ja. Die Bergung hat durchaus etwas Erotisches. Also all diese bergenden Aspekte haben etwas Erotisches und denken Sie nicht ans Sexuelle, das ist was anderes. Aber das Erotische als die liebende Verbindung zum Gegenüber. Ja? Diese Erotik, die dann natürlich eine Gegenseitigkeit bekommen muss, ja, und deswegen endet dieses Buch mit einem ganz kurzen Kapitel zu Gott. Ich lese mal die ersten paar Seiten vor. Das erste Kapitel, oder ich fange vielleicht mit dem Vorsatz an, der von Rilke übernommen ist. Was für ein Leben ist das eigentlich? Ohne Haus, ohne ererbte Dinge, ohne Hunde. Eins, Protopoliticum. Eine konservative Ästhetik ist zuerst einmal keine politische Ästhetik. Sie ist eine Ästhetik des protopolitischen Raumes. Kunst ist ein Vorstoß ins Offene, ein Trupp von Spähern und Landvermessern. Sie sichert das Gelände, auf dem dann das Politische Fuß fassen kann. Kunst bereitet politisches Handeln vor. Kunst ist aber selbst kein politisches Tun. Dennoch ist sie dem Politischen verbunden. Man kann sogar fragen, ob es ohne sie die Polis mit ihren Handelnden überhaupt geben könne. Demnach wäre der politische Akt der Schattenwurf der Ästhetik. Eine konservative Ästhetik wirft einen konservativen Schatten. Heidegger denkt bereits die Dichtung als Ermöglichung der Politik. In seinem Aufsatz Der Ursprung des Kunstwerks schreibt er, Zitat, die Dichtung ist die Sage der Unverborgenheit des Seienden. Die jeweilige Sprache ist das Geschehnis jenes Sagens, in dem geschichtlich einem Volk seine Welt aufgeht und die Erde als das Verschlossene aufbewahrt wird. Das entwerfende Sagen ist jenes, das in der Bereitung des Sagbaren zugleich das Unsagbare als ein solches zur Welt bringt. In solchem Sagen werden einem geschichtlichen Volk die Begriffe seines Wesens, das heißt seiner Zugehörigkeit zur Weltgeschichte, vorgeprägt. Zitat Ende. Die Erde steht für das Dunkle, Verbergende, das der Kunst wesentlich ist. Wie ein politisches Gemeinwesen politisch handeln kann, wie es sich selbst entwirft, hängt Heidegger zufolge von der Kunst ab, die diesen Handlungsraum erst eröffnet und vorstrukturiert. Mit der Dichtung wird ein Volk geschichtlich. Es wird Akteur der Weltgeschichte, weil es sich selbst versteht. Aus solchem Verständnis erwächst Handlungsfähigkeit. Selbstverständnis ist jedoch keine politische Reflexion, sondern ein poetisches Erwachen. Aus ästhetischer Wachheit wird politischer Wille. Ich schaue, wo ich weitermache. Bin ich im letzten Kapitel? Ja? Gott? Das Kapitel hat einen kurzen Dialogvorsatz von Rudolf Borchardt aus seinem Gespräch über Formen. Harry und Arnold sprechen miteinander. Harry: Sehen Sie Hoffmannsthal und die wunderbare, einsame Rastlosigkeit, mit der er arbeitet. Sie haben mich noch nie davon überzeugen können, dass der Dichter sie braucht. Arnold antwortet: Der Dichter? Nein, der braucht mich nicht. Mich braucht ein anderer. Harry: Wer? Derselbe, der den Dichter braucht. Der unbekannte Gott. So schreibt Rudolf Borchardt in seinem Gespräch über Formen. Brauchen heißt hier nicht, dass der unbekannte Gott auf den Dichter angewiesen ist. Indem er den Dichter braucht, nutzt er dessen Fähigkeiten. Er benutzt ihn nicht einfach als Sprachrohr. Platon ist skeptisch gegenüber dem Dichter, der Manier verfällt, dem Wahnsinn, bei dem er von einem Gott bewohnt wird. Der Gott, von dem Borchardt berichtet, übereignet sich selbst dem Dichter. Er respektiert ihn, indem er dessen Geist nicht aus seinem Körper vertreibt, um sich selbst an dessen Stelle zu setzen. Der Gott eignet sich ihm stattdessen zu, damit er ihn sagen kann. Warum ist es der unbekannte Gott? Er ist unbekannt, weil er sich erst vom Dichter sagen lassen muss. Der Dichter ist kein Theopoet. Er schafft nicht die Götter, wie das Hesiod und Homer zugeschrieben wird. Er lässt sich vom Gott brauchen. Durch solches literarisches Brauchtum wird aus dem Unbekannten ein bekannter Gott. Heidegger erklärt in seinem Vortrag das Gedicht. Hölderlin habe die Rolle des Dichters ganz ähnlich verstanden. Zitat Heidegger. Denn das Sagen des Dichters ist in den Gebrauch genommen, zeigend, verhüllend, enthüllend, die Ankunft der Götter erscheinen zu lassen, die das Wort des Dichters für ihr Erscheinen brauchen, dafür, dass sie im Erscheinen erst sie selbst sind. Zitat Ende. Der Gott des Alten Bundes ist nicht nur ein sich selbst offenbarender, sondern auch ein Verborgener. Der Prophet Jesaja sagt über ihn: Wahrhaftig, du bist ein verborgener Gott. Wie so oft kündigt der Prophet hier einen zentralen Aspekt des neuen Bundes an. Gott wird mehr denn je der, der sich zeigt und zugleich der, der im Dunkeln bleibt, der Deus absconditus. Zentrum dieser doppelten Bewegung ist Christus. Hans Urs von Balthasar schreibt in seiner theologischen Ästhetik mit dem Titel Herrlichkeit, ich zitiere: In Jesus Christus vollendet sich Gottes Offenbarkeit in der Verhüllung. Nicht erst im Leidensgeschehen, schon in der Menschwerdung. Schon im reinen Faktum, dass das Wort Fleisch wird. Menschwerdung des Wortes aber besagt, allen Sondererwägungen voraus, höchste Offenbarkeit in tiefster Verhüllung. Zitat Ende. In Analogie zum Mysterium von Inkarnation und Kreuz entwirft von Balthasar eine Ästhetik von Natur und Kunst, in der die Verhüllung zentral ist. Ich zitiere noch einmal Balthasar. Die Ordnung von Leib und Geist in der Welt, allgemeiner von äußerer Erscheinung im Materiellen und Innerlichkeit, die erscheint, mag es der freie, vernünftige Geist des Menschen oder die Tierseele oder das pflanzliche Lebensprinzip oder ein undefinierbar spontanes in der Materie sein, begründet in einem unauflösbaren Paradox das Mysterium der Schönheit. Denn immer ist das in seiner Erscheinung Erscheinende zugleich das Nicht-Erscheinende. Die Seele legt sich im lebendigen Organismus aus und dar, und ist doch gerade darin das, was hinter der Erscheinung wehst und durch das Erscheinen sich eine Zelle, eine Hülle und Höhle baut. Zur Schönheit gehört nicht nur Maß, Zahl und Gewicht der organisierten Materie, sondern die Kraft des Organisierenden, das sich gestalthaft ausdrückt, ohne sich an das Äußere zu verlieren. Die Glorie des Freiseins, tiefer noch des Liebenden sich verschwenden Könnens. Mit der gesehenen Oberfläche der Erscheinung wird die nicht erscheinende Tiefe wahrgenommen. Erst das gibt dem Phänomen des Schönen seinen hinreißenden und überwältigenden Charakter, wie es dem Seienden auch erst seine Wahrheit und Güte sichert. Das gilt ebenso sehr für das Naturschöne wie das Kunstschöne. bei diesem sogar noch in jenen abstrakten Gebilden, die die Dimension der Tiefe auf ein Mindestmaß einschränken, indem sie alles in der Horizontalen von Fläche, Farbe, Rhythmus ausgelegt sein lassen möchten. Zitat Ende. Zur Schönheit gehören Erscheinung und nicht erscheinende Kraft, ein gestaltetes in natürlicher oder künstlicher Form, das auf ein Gestaltendes hinweist. Bleibt es bei diesen Namen Kraft, Organisierendes, Tiefe? Muss es vielleicht bei Ihnen bleiben? Wenn es um Kunstwerke geht, wagt von Balthasar sich weiter vor. Ich zitiere noch einmal. So ist der Künstler wissend und unwissend zugleich. Das tiefere wissend, weil er sich ihm gegenüber unwillkürlich nicht wissend verhält. Die Oberfläche des künstlerischen Ausdrucks technisch beherrschend, weil er sie zum Ausdruck des heilig Ungewussten zu machen versteht. Zitat Ende. Was der Künstler nicht ausdrückt, sich selbst, seine politischen Überzeugungen, sein gesichertes Wissen, was sein Werk zeigt, das Heilige. Das Heilige ist ein Aspekt Gottes. Als Hagios ist er Reinheit und Transzendenz abgetrennt von seiner Schönheit, von seiner Schöpfung und zugleich deren Grund. Heilig wird Geschaffenes durch seine Beziehung zu Gott. Am tiefsten birgt die Kunst den, der noch die Bergung birgt. Gott. Danke sehr.